Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Sie haben es geschafft. Die La Furia Roja sind zum ersten Mal Weltmeisterin geworden. Aber nach diesem historischen Sieg der Spanierinnen gegen England wird vor allem über eins gesprochen. Über einen Kuss des spanischen Verbandschefs bei der Meisterfeier. Warum dieser Kuss so problematisch war, das ist eins unserer Themen heute. Und wir schauen auf einen Prozess, der in Eisenach in Thüringen heute begonnen hat und bei dem die Liste der Anklagepunkte ziemlich lang und heftig ist.
Bildung einer kriminellen Vereinigung, mehrfache Körperverletzungen, teilweise schwerst, tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, Landfriedensbruch und Verstöße gegen das Waffenrecht.
Das sagt unsere Reporterin Tina Howard über die Neonazi-Gruppe Knockout 51. Was es mit denen auf sich hat, auch das ist eins unserer Themen heute. Am Montag, 21. August. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Fast anderthalb Jahre ist es her, da hat die Bundesanwaltschaft in 11 Bundesländern Razzien gegen Neonazi-Gruppen durchgeführt und Verdächtige festnehmen lassen. Unter ihnen waren auch Mitglieder einer Gruppe aus Eisenach in Thüringen, Knockout 51. Und heute hat der Prozess gegen die 4 damals festgenommenen Männer aus dieser Gruppe begonnen. Die Angeklagten sind heute Anfang, Mitte 20. Tina Howard aus unserer Nachrichtenredaktion hat mehr Infos dazu. Tina, was genau hat die Gruppe gemacht?
Bildung einer kriminellen Vereinigung, mehrfache Körperverletzungen, teilweise schwerst, tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, Landfriedensbruch und Verstöße gegen das Waffenrecht. So ein Auszug aus der Anklageschrift. Der Generalbundesanwalt hätte die Gruppe Knockout 51 sogar als terroristische Vereinigung anklagen wollen. Den Punkt hat das Oberlandesgericht in Jena aber kassiert.
Also ziemlich viele, ziemlich heftige Vorwürfe. Mhm. Was genau ist das für eine Gruppe?
Das ist eine Gruppe, die in der thüringischen Stadt Eisenach aktiv gewesen sein soll. Daher auch die 51 im Namen. Die steht für den 5. und den 1. Buchstaben im Alphabet, also E und A für Eisenach. Hm. Und die Gruppe, die soll dort eben versucht haben, so eine Art Nazi-Kiez zu etablieren. Das stand dann auch tatsächlich an vielen Ecken in so riesigen Graffitis an den Wänden. Und dazu sollen sie sich als so eine Art Ordnungsmacht, ich setze das jetzt mal in Gänsefüßchen, inszeniert haben. Dann soll es zum Beispiel auch auf Corona-Demonstrationen Übergriffe gegeben haben, auf Polizisten, auf Gegendemonstranten. Spätestens seit 2021 soll die Gruppe dann ganz gezielt die Tötung von Menschen aus der linken Szene geplant haben. Und dafür sollen sie sich auch bewaffnet haben, so der Vorwurf. Insgesamt sollen die Männer an 14 Übergriffen beteiligt gewesen sein, mit zahlreichen, zum Teil schwer verletzten Menschen.
Jetzt ist Eisenach mit ungefähr 40.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ja auch keine riesige Stadt, ne? Ja. Da hat so eine Gruppe wahrscheinlich ja auch nochmal ein ganz anderes Gewicht.
Ja, auf jeden Fall. Also die Kollegen vom MDR, die haben mit verschiedenen Menschen gesprochen, zum Beispiel mit einer Politikerin der Linken, die in Eisenach ihr Büro hat, oder mit Mitgliedern der Opferberatungsstelle ESRA, die auch immer wieder Ziel geworden sind, und die berichten eben von einem Klima der Gewalt, bei dem Beleidigungen, Bedrohungen, Angriffe auch am helllichten Tag Alltag waren. Also die hatten da richtig Angst, und die haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass sich die Neonazi-Szene der Stadt immer weiter radikalisiert und dass die gefährlich sind.
Das heißt, da geht es auch nicht nur um Knockout 51, oder wie kann man das verstehen?
Ja, also für mich ist das so ein bisschen, was da in Eisenach passiert sein soll, so ein bisschen was, was exemplarisch auch steht, was an vielen Orten Ostdeutschlands zu beobachten ist. Da ist so eine Generation von Neonazis in den 90ern groß geworden, mit dieser extremen Welle der Gewalt, die ja auch von der Justiz, der Politik, der Zivilgesellschaft teilweise wenig entgegengesetzt bekommen haben. Und die sind ja mittlerweile älter, die sind Familienväter, die sind gut eingebunden in ihrer Gemeinde, die geben sich nach außen gemäß, sorgen aber mit ihren Ressourcen für die nächste Generation Rechtsextremer. In Eisenach gibt es zum Beispiel einen NPD-Abgeordneten.
Die Partei heißt ja jetzt die Heimat, hat
genau,
sich umbenannt.
Genau, hat sich umbenannt, war früher NPD jetzt die Heimat, der war als junger Mann, dieser Abgeordnete, wegen entsprechender Straftaten im Gefängnis. Später hat er dann eben damals die NPD-Geschäftsstelle in Eisenach eröffnet. Und dieses Haus ist der Dreh- und Angelpunkt für entsprechende Aktivitäten in der Stadt. Also da finden bis heute Konzerte statt, da wurden LAN-Partys veranstaltet oder wie im Fall von Knockout 51 Kampfsport trainiert, denn so hat sich die Gruppe ursprünglich gefunden. Das alles soll erstmal junge Menschen anlocken. Die Angeklagten, die sind ja auch alle erst Anfang, Mitte 20. Und die kommen dann aber direkt in so ein etabliertes Netzwerk und steigen da ein. Und bei Knockout 51, so zeichnet es zumindest die Anwaltschaft nach, ging dann auch wirklich die Vernetzung zu anderen deutschen, aber auch zu internationalen rechtsextremen Gruppierungen mit einer zunehmenden Radikalisierung Hand in Hand.
Und wie geht's jetzt in dem Prozess weiter?
Also heute war Eröffnung, nächsten Montag will dann einer der Beschuldigten aussagen.
In Jena hat heute vor dem Oberlandesgericht ein Prozess gegen die Gruppe Knockout 51 aus Eisenach begonnen. Vier Männer sind in mehreren Punkten angeklagt. Die Hintergründe dazu hat uns Kollegin Tina Howard aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam zusammengefasst. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jedes fünfte Kind in Deutschland gilt als arm. Und die Bundesregierung will daran was ändern.
Ich bin überzeugt. Ich habe einen Gesetzentwurf vorgelegt, der sicherstellt, dass Familien und Kinder, die Hilfe benötigen, diese auch wirklich erhalten. Und darum bin ich optimistisch, dass wir den Gesetzentwurf auch bald im Kabinett beschließen werden.
Das sagt Familienministerin Lisa Paus von den Grünen. Es geht um die Kindergrundsicherung. Über die streitet sich die Ampel ja schon seit Wochen, seit Monaten. Die FDP will sparen, die Grünen wollen mehr Geld für die Grundsicherung und die SPD, die hockt irgendwie dazwischen. Und weil das Ganze auch in den letzten Tagen immer wieder Thema war, weil Lisa Paus ja sogar einen Gesetzentwurf von Christian Lindner letzte Woche blockiert hat, aus Protest, wollen wir uns nochmal anschauen, was die Kindergrundsicherung überhaupt ist und worüber genau gerade so hart gestritten wird. Machen wir mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Nadine, die Kindergrundsicherung gibt's ja so noch nicht. Die ist neu. Lisa Paus will den Gesetzentwurf bald dann auch der Öffentlichkeit vorlegen. Aber fangen wir vielleicht mal vorne an. Was genau soll die Kindergrundsicherung bringen?
Ja, also im Kern soll sie Kinder aus der Armut holen und soll ihnen dabei helfen, das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum zu erfüllen. Also das heißt jetzt nicht nur quasi genug zu essen und zu trinken haben, sondern auch genügend Geld, finanzielle Ressourcen zu haben, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Also das heißt, das kann ein Sportverein sein. Für viele ist das selbstverständlich, aber für viele Kinder, du hattest es angesprochen, für ein Fünftel ist es eben nicht. Oder auch mal einen Kindergeburtstag entweder selber veranstalten zu können oder zu einem Kindergeburtstag mit einem Geschenk dann auch gehen zu können. Also das steht hinter diesen Überlegungen. Im Kern sollen eigentlich zwei Punkte erfüllt werden. Die Familienförderung, also das heißt, das Geld, was vom Staat an die Familien fließt, das soll einfacher werden. Im Moment müssen ja unterschiedliche familienpolitische Leistungen bei unterschiedlichen Trägern per Antrag dann beantragt werden. Nur noch ein Antrag bei einer Stelle, weniger Hürden, mehr Menschen, die das beziehen. Das ist unter anderem eine Überlegung. Und neben der Tatsache, dass es einfacher werden soll, soll eigentlich auch mehr Geld vom Staat an die Familien fließen. Und über dieses Geld, du hast es ja schon angedeutet, ist jetzt ein Streit entbrannt.
Ja, dieser Streit geht schon seit Wochen. Jetzt sind ja schon ein paar Details bekannt. Es werden auch immer wieder Zahlen genannt, wer wie viel fordert. Was weiß man denn bisher, wie dieses Kindergrundsicherungsmodell dann konkret aussehen soll?
Also im Kern geht es darum, bestimmte Leistungen zusammenzufassen. Also es gibt ja jetzt schon das Kindergeld von 250 Euro pro Kind. Mhm. Das soll es auch weiterhin geben, soll dann aber Garantiebeitrag oder Garantiebetrag heißen. Und dann kommen noch Zusatzbeträge für bedürftige Kinder dazu. Das Kindergeld sollen dann wie bisher eigentlich auch alle bekommen. Bei diesem Zusatzbetrag soll es dann so sein, dass das bisherige Leistungen zum Beispiel aus dem Kinderzuschlag oder auch aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bündeln soll. Bislang ist es ja so, dass bei diesem Bildungs- und Teilhabepaket bedürftige Kinder monatlich 15 Euro für Sport, Kultur, Freizeitaktivitäten etc. pp. Bekommen. Viele Kinder, die das bekommen, da erhalten die Eltern heute Bürgergeld. Und das Ziel ist einfach, dass mehr Kinder erreicht werden sollen. Auch zum Beispiel Kinder aus sogenannten Hartz-IV-Familien oder auch aus Aufstocker-Familien. Und man möchte einfach schlicht und ergreifend schaffen, dass mehr Eltern in den Genuss dieser staatlichen Leistung bekommen. Weil beim Kinderzuschlag ist es so, dass nur ein Drittel der heute leistungsberechtigten Eltern den auch beantragen. Zwei Drittel tun das nicht wegen bürokratischer Hürden.
Jetzt ist es so, dass die Grünen deutlich mehr Geld fordern für diese Kindergrundsicherung als zum Beispiel die FDP. Da sagt vor allen voran Parteichef Christian Lindner immer wieder, ja, die Bundesregierung muss sparen, so viel Geld gibt's nicht dafür. Außerdem muss man da auch an anderen Stellen ansetzen, Bildungschancen verbessern, Integration verbessern und so weiter. Da hilft es nicht, einfach mehr Geld zu geben. Hat er dann einen Punkt?
Naja, er hat insofern einen Punkt. Ein Viertel der Kinder aus armutsgefährdeten Familien, die kommen aus Familien, die nach 2015 nach Deutschland gekommen sind, aus Migrations- und oder aus Fluchtbewegungen. Man denkt an die große Fluchtbewegung 2015, aber allein aus der Ukraine sind es gut 200.000 Schülerinnen und Schüler, die auch in Deutschland sind. Also das heißt, Christian Lindner hat da natürlich einen Punkt, dass man sagt, man muss da auch zusehen, dass die Eltern über zum Beispiel mehr Spracherwerb bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Ich finde, da hat er recht. Aber er darf halt auch nicht die Verantwortung verschieben, weil beim ganzen Bildungsbereich, da hat der Bund eigentlich wenig Kompetenzen. Da sind es vor allem die Länder, es sind Landkreise, aber auch Kommunen, die Schulen finanzieren, die Kitas finanzieren. Und da ist es so, dass sich der Bund teilweise aus der Finanzierung verabschiedet. Zum Beispiel bei Sprachkitas, die ja eigentlich für Kinder gut sind, die einen besonderen Förderbedarf haben. Da zieht sich jetzt der Bund im Juni 2023 aus der Finanzierung zurück. Und man hat es ja auch gesehen, digital Pakt Schule, wo Schulen mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden sollen. Das war auch total kompliziert, total bürokratisch. Also ich finde, man muss in beides investieren, in die Strukturen, aber dann halt auch in die familiären Kontexte.
Kann man jetzt schon irgendwas zum Zeitplan sagen? Also der Entwurf ist noch gar nicht offiziell jetzt in der Öffentlichkeit, aber die Ministerien haben ihn. Also was kann man sagen, wann könnte es eine Kindergrundsicherung geben? Also wann könnte die verabschiedet werden?
Also ich vermute mal, dass es noch im August so sein wird. Im Moment kursieren nach unseren Informationen mehrere Entwürfe, das heißt mehrere Berechnungen, weil Christian Lindner will nur 2 Milliarden Euro geben. Lisa Paus will nach meinen Informationen mindestens 3,8 Milliarden Euro haben. Man muss sehen, wo man sich dann einigt. Olaf Scholz hat eigentlich gesagt, dass es noch im August einen Gesetzentwurf geben soll. Und es könnte gut sein, am 29. und 30. August trifft sich das Bundeskabinett, die Bundesregierung, zu einer längeren Tagung im Schloss Meseberg in Brandenburg. Ich vermute, dass spätestens dann eine Einigung kommt.
Was wir über die geplante Kindergrundsicherung wissen sollten und warum die weiterhin für viel Streit in der Ampel sorgt, darüber habe ich mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Dank dir, Nadine.
Deutschlandfunk Nova.
Da hast du endlich Urlaub, endlich raus aus der Stadt und dann alles voller Touristinnen und Touristen. Das geht nicht nur Städten wie Amsterdam oder Venedig so, sondern das geht auch Naturschutzgebieten in Südfrankreich so. Und da greifen einige Orte jetzt ziemlich hart durch, zum Beispiel in den Calanques in der Nähe von Marseille. Da kommt man gerade nur mit einem Ticket rein und diese Tickets werden auf 400 Stück pro Tag begrenzt. Fanden wir spannend, wollten wir uns genauer ansehen, hat Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team heute gemacht. Du warst da schon öfter, ne? Ist das da wirklich so schlimm in den Calanques?
Also ich habe da tatsächlich studiert und bin auch danach noch gern nach Marseille gefahren, um da die Calanques zu besuchen. Und die sind wirklich wunderschön. Also diese weißen, majestätischen Kalkfelsen, die sich dort erheben aus diesem kristallklaren, blauen Wasser. Mhm. Und da wanderst du dann halt und wenn es richtig anstrengend war, kannst du dich auch in einer der Buchten belohnen und ins Wasser springen. Das ist wirklich toll. Aber ich war das letzte Mal vor 3 Jahren dort und auch da war schon so, dass man an den kleinen Stränden teilweise gar keine Liegeflächen mehr gefunden hat, also war einfach kein Platz mehr. Ja. Und dass in den Buchten noch überall so Boote angelegt haben, um eben noch mehr Touristen hinzubringen. Mhm. Also teilweise kommen da mehr als 2000 Besucherinnen und Besucher am Tag und darunter leiden eben die Kalksteinfelsen, da stürzen Gesteinspartien ins Wasser, lösen sich da vom Fels, Pinienbäume können sich nicht mehr ausreichend verwurzeln und sterben ab und werden auch von den Touristen teilweise beschädigt.
Das heißt, auch für die Natur müssen weniger Touristinnen und Touristen her. Wie funktioniert denn jetzt dieses Buchungssystem mit den Tickets?
Also dieses Calanques-Massiv, das zieht sich ja die Küste entlang von Marseille bis zur Kleinstadt La Ciotat. Also das ist ziemlich groß. Das Buchungssystem gilt aber nur für die beliebteste Calanque darunter, also die Calanque de Sujeton. Mhm. Die ist von der Großstadt Marseille ziemlich gut erreichbar und für die musst du seit letztem Jahr eben in der Haupturlaubssaison ein Ticket reservieren, um sie besuchen zu können. Das geht dann bis zu 3 Tage im Voraus. Da werden pro Tag 400 Tickets freigeschaltet. Die sind aber ziemlich schnell weg. Ja. Also ich habe vorhin auch mal geguckt und da gab es keine offenen keine Plätze mehr.
Ja.
Die Buchung ist aber kostenlos und wer ohne Ticket in der Kalong erwischt wird, zahlt eine Geldstrafe, nämlich 68 Tacken.
Okay, und das kontrollieren die auch wahrscheinlich.
Genau, das kontrollieren die dann.
Und die sind jetzt in den Kalong da aber nicht als erstes auf die Idee gekommen, oder?
Nee, dass das mal eingeschränkt werden soll, wenn es zu viel wird, ist ja nicht neu. An der Amalfiküste in Italien zum Beispiel dürfen an bestimmten Tagen etwa nur Autos mit geraden Nummernschildern die Straßen entlang fahren. Mhm. Und in Sardinien zum Beispiel kann man auch einige Strände nur besuchen, wenn man vorab ein Ticket online bucht. Da wird auch auf einige hundert Gäste pro Tag begrenzt.
Wenn man jetzt die Besucherzahlen so krass begrenzt, ne, dann ist das ja schon ein ziemlich starker Eingriff.
Mhm.
Geht's auch ein bisschen weniger heftig?
Also es wird zum Beispiel versucht, die Touristen auch mal in andere Gegenden zu locken. Mhm. Also das so ein bisschen zu diversifizieren. Ne? Und zwar mit digitalen Lösungen. In Frankreich arbeiten Regionen in Südfrankreich zum Beispiel mit der beliebten Navigations-App Waze zusammen.
Mhm.
Die App sagt dann zum Beispiel, wenn ich an einem Augustsonntag in die Calonne fahren würde und das da eingebe, hey, da wollen heute mega viele Leute hin. Willst du nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln lieber hinfahren? Außerdem schlägt dir die App auch alternative Ausflugsziele vor, die weniger überfüllt sein sollen. Und dann gibt es auch das sogenannte Demarketing.
Also quasi das Gegenteil von Marketing. Also wie geht das? Keine Werbung mehr für sich machen oder wie?
Das auch, aber es geht zum Teil sogar noch weiter. Also MitarbeiterInnen der Parkverwaltung fordern zum Beispiel Influencer auf, Fotos von den Kalong von ihren Profilen zu löschen.
Mhm.
Also schreiben die dann auch tatsächlich einzeln an. Und auf der Webseite der Kalong steht zum Beispiel ziemlich klar, die Strände sind schwer zugänglich, das Wasser ist oft sehr kalt und es ist viel zu überfüllt. So nach dem Thema kommt man lieber nicht.
Und gleichzeitig ist Tourismus in vielen dieser Gegenden ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Wirtschaft, sorgt für viele Jobs. Wie gehen die Orte dann langfristig damit um, wenn man das dann auch so stark begrenzt? Ne?
Der Tourismusforscher Jürgen Schmuder sagt, Qualität über Quantität, das heißt weniger Touristen, aber pro Kopf versucht man dann einen höheren Umsatz zu erzielen. Also Essen wird teurer, Eintritte werden teurer, aber er sagt, das birgt auch Gefahren.
Das ist natürlich eine Strategie, die auch nicht ganz in Anführungszeichen ungefährlich ist, weil das kann auch wieder zu so einem elitären Tourismus führen, dass sich dann bestimmte Destinationen nur ein bestimmtes Klientel, die über das entsprechende Portemonnaie verfügen, leisten kann.
Also das Problem, dass arme Menschen von schönen Naturdestinationen dann ausgeschlossen werden, einfach dadurch, dass sie sich das nicht mehr leisten können. Also das Problem ist nicht einfach zu lösen und wird die Tourismusbranche auch noch lange beschäftigen.
Overtourism, also viel zu viele Leute um einen rum im Urlaub. Selbst Nationalparks begrenzen die Besucherströme. Und wie sie das machen, das hat sich Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team für uns angeschaut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag am Tag nach dem WM-Finale. Und der Jubel in Madrid, der war gestern riesig. Die Spanierinnen sind zum ersten Mal Fußball-Weltmeisterinnen geworden nach einem 1:0 gegen England. Und diskutiert wird aber seit der Meisterinnenfeier vor allem über eins, über einen Kuss. Und ob dieser Kuss ein sexueller Übergriff war oder nur eine freundschaftliche Geste. Unser Deutschlandfunk Nova Tagesreporter Jan Dahlmann hat sich heute damit beschäftigt.
Es war der wohl größte Moment in der Karriere der spanischen Fußballerin. Und trotzdem steht heute jemand anderes im Mittelpunkt. Ein Mann, Luis Rubiales, der spanische Verbandschef. Der hat bei der Siegerehrung die Spielerin Jennifer Hermoso geküsst. Mit beiden Händen an ihrem Kopf hat er sie an sich gezogen und ihr einen Schmatzer direkt auf den Mund gegeben. Später in der Kabine bei einem Insta-Live wird sie drauf angesprochen. Ihr habe das nicht gefallen, sagt sie. Und später noch, aber was hätte ich tun sollen? Klar, sie lacht in dem Video und sie macht da jetzt kein großes Ding draus. Trotzdem gibt's viel Kritik an der Aktion. Die spanische Gleichstellungsministerin schreibt auf X:
Es ist eine Form der sexuellen Gewalt, die wir Frauen täglich erleiden und die bisher unsichtbar war und die wir nicht normalisieren dürfen. Die Zustimmung steht im Mittelpunkt. Nur ein Ja ist ein Ja.
Und auch die spanische Ministerin für soziale Rechte, Ione Belarra, hat den Kuss kritisiert. Dazu jede Menge UserInnen auf Instagram und X, die das Ganze für eine Grenzüberschreitung halten. Luis Rubiales selbst versteht nicht, was daran schlimm sein soll. Bei dem spanischen Sportradiosender Marca sagt er, Zitat, wenn zwei Menschen miteinander eine unwichtige Geste der gegenseitigen Zuneigung teilen, dürfe man dem Mist, der da gesagt wird, keine Beachtung schenken. Ich spreche mit Dr. Corinna Schmechel von der HU Berlin über den Fall.
Ich bin Soziologin und forsche vor allem im Bereich Geschlecht, Gesundheit und Sport.
Corinna Schmechel sagt, so einfach, wie es sich der Verbandschef Rubiales macht, ist es nicht.
Es ist grundsätzlich vorstellbar, dass ein Spieler oder eine Spielerin und ein Verbandschef da irgendwie, dass sich das in dem Moment sozusagen so ergibt. Aber was ich irgendwie dann gerade eben mit der Videoaufzeichnung wichtig finde zu sehen, ist eben, dass es da, so wie ich dieses Video sehe, keinen Moment gibt, wo jetzt irgendwie erkennbar wäre, da verständigen sich sozusagen jetzt beide kurz darauf und vor allen Dingen eben diese Geste des Kopfes festhalten, sie ganz eindeutig sozusagen einen Moment markiert, wo die Spielerin gar keine Möglichkeit hat, sich dagegen zu wehren.
Denn auf dem Video sieht es nicht so aus, als würden beide eine gegenseitige Geste der Zuneigung teilen, sondern er nimmt ihren Kopf und küsst sie. Und das alles vor den Augen von Millionen von Menschen. Aber genau das macht's auch so schwierig, sagt die Soziologin.
Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen paradox, aber man denkt so, natürlich ist es auch schwierig, sich zur Wahl zu setzen, wenn man zum Beispiel nur zu zweit wäre, in einem unbeobachteten Moment, weil es dann keine ZeugInnen gäbe. Aber zum Beispiel jetzt im Vergleich zu einer kleineren Situation mit wenigen Menschen ist halt so dieses Millionenpublikum natürlich auch eine Situation, wo da so ein gewisser, so ein Harmoniedruck liegt. Also es ist eine große feierliche Zeremonie und niemand möchte jetzt sozusagen die Person sein, die diese Zeremonie zerstört hat.
Allein in Spanien haben über 5 Millionen Menschen das Finale gesehen. Da will man natürlich keine große Szene machen. Denn dann wären die Schlagzeilen heute wahrscheinlich nochmal ganz anders. Im Nachhinein hat die Spielerin auch über den Verband nochmal ein Statement veröffentlicht. Darin heißt es, es sei eine völlig spontane gegenseitige Geste gewesen, aufgrund der immensen Freude. Corinna Schmechelt sagt, dieser Kuss zeigt aber auch ein viel größeres Problem, was es nicht nur in diesem einen Fall gibt, sondern in vielen Sportverbänden.
Also wir finden hier zum einen sozusagen so strukturelle Machtverhältnisse, die sozusagen an der konkreten Position liegen, jetzt in dem Fall ein Verbandschef und eine Spielerin oder in anderen Fällen auch dann sozusagen Trainer zum Beispiel und Vereinsmitglied, wo sich ja auch ganz viel dann Abhängigkeitsverhältnisse einfach finden im Sinne, dass die Sportler oder Sportlerinnen, gerade wenn sie tatsächlich eine professionelle oder auch im Amateurbereich aber sozusagen eine Sportkarriere anstreben und nicht einfach so im Bereich des Freizeitsports sagen können, gut, dann wechsle ich den Verein, wenn mir der Trainer nicht passt.
Klar, den Verband kann Jennifer Hermoso schlecht wechseln. Ob Luis Rubiales das Ganze bewusst gemacht hat, es echt nur ein Ausdruck der spontanen Freude war und ob er es nicht so gemeint hat mit dem sexuellen Übergriff, das wissen wir nicht. Aber das sollte auch keine Rolle spielen, denn er ist als Verbandschef in einer Machtposition und diese Position sollte er nie ausnutzen, ganz egal, was seine Intention war.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir alle sollten uns verpflichten, Opfer und Überlebende zu unterstützen, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen. Das sagt UN-Generalsekretär Antonio Guterres heute am Internationalen Gedenktag für die Opfer von Terrorismus. Und wir wollen an diesem Tag auf ein Land schauen, das seit Jahren mit am stärksten von Terrorismus betroffen ist, nach Afghanistan. Im aktuellen Global Terrorism Index belegt Afghanistan wieder einmal Platz 1 mit 8,83 von 10 Punkten. Das Ganze wollen wir uns einordnen lassen und über die Lage im Land sprechen, und zwar mit unserem Korrespondenten Peter Hornung. Peter, die Machtübernahme der Taliban ist jetzt 2 Jahre her. Spiegelt sich das denn in weniger Toten durch Terroranschläge im Land wider? Weil die Taliban selber waren ja früher für viele Anschläge verantwortlich.
Ja, also die Zahl der Toten, die ist deutlich gesunken tatsächlich. 2021 sind noch 1500 Menschen bei Anschlägen gestorben. Letztes Jahr waren es 630, also weniger als die Hälfte. Und das liegt tatsächlich an diesem Ereignis, an diesem 15. August vor 2 Jahren. Weil eben, du hast es ja gesagt, die Taliban vorher die Anschläge verübt haben. Und dann waren die von einem Tag auf den anderen diejenigen, die für die Sicherheit verantwortlich waren, die auf der Straße standen, Kontrollen gemacht haben, eben versucht haben, Terroristen, wenn es die noch gab, irgendwie von ihrem Werk abzuhalten. Das war ganz komisch eigentlich. Ich habe das letzte Mal in Afghanistan mit einem gesprochen im Ministerium. Der hat gesagt, also früher bin ich noch mit Selbstmordattentätern hier in die Stadt gekommen, habe die in die Stadt geschleust und habe die vorbereitet. Und jetzt sitze ich hier im Ministerium. Also eigentlich total irre.
total irre. Und also auch wenn sich die Zahl der Toten ja verringert hat, das ist ja total erstmal eine positive Nachricht. Da hat sich natürlich ganz viel im Land verschlechtert durch die Machtübernahme der Taliban. Da haben wir auch ganz viel drüber gesprochen, gerade für die Rolle der Frauen. Aber wenn wir jetzt nochmal rein, ne, auf diese Terrorgefahr und die Auswirkungen von Terrorismus im Land schauen. Wenn du sagst, es hat deutlich weniger Todesopfer durch Terroranschläge gegeben, wie kommt das dann, dass dieser Index trotzdem weiter so hoch ist für Afghanistan?
Naja, es gibt tatsächlich noch viele Anschläge in Afghanistan. Da ist der IS dran schuld, der regionale Ableger dieser Terrormiliz. Der heißt Islamischer Staat Khorasan-Provinz. Khorasan, das ist so die Bezeichnung für eine historische Großregion. Da gehört Afghanistan dazu, aber auch der Iran zum Beispiel und die zentralasiatischen Republiken. Und dieser IS, der ist einfach die brutalste Terrororganisation heute in Afghanistan. Der hat also letztes Jahr im April auch in nur gut einer Woche zwei Anschläge auf Moscheen verübt. Also Ziel dieses IS sind vor allen Dingen eine Minderheit, die Hazara, die sind nämlich Schiiten. Und der IS und übrigens auch die Taliban, das sind Sunniten. Mhm. Das ist ein Grund, dass es den IS tatsächlich noch gibt. Und das zweite ist die Art und Weise, wie dieser Index tatsächlich berechnet wird.
Kannst du uns das nochmal aufdröseln, wie sich dieser Index genau zusammensetzt? Da spielen ja nicht nur die Todesopfer eine Rolle, ne?
Nee, es gibt vier Faktoren, die wichtig sind: die Anzahl der Angriffe, die Toten, die Verletzten und die Geiseln. Mhm. Aber, und das ist eben wichtig, über die letzten 5 Jahre. Man betrachtet nicht nur das letzte Jahr, also das Vorjahr jeweils, sondern man betrachtet 5 Jahre. Und dann weiß man natürlich, dass es da eine Verzerrung gibt, gerade in Afghanistan, weil es diesen großen Bruch gab, diese Machtübernahme der Taliban. Und würde man zum Beispiel einfach nur 2022 mit 2021 vergleichen, dann wäre das Land mit dem meisten Terror Burkina Faso. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass der Terror gerade in den Subsahara-Staaten massiv zugenommen hat. Letztes Jahr in Burkina Faso, aber eben auch in Staaten wie Mali, haben wir auch immer wieder gehört, Niger und Benin. Mhm.
Was bedeutet das, wenn du sagst, okay, es ist zurückgegangen, aber gerade vor allem auch der IS stellt noch eine ganz große Bedrohung in Afghanistan dar? Was bedeutet das für die Menschen in Afghanistan, wenn die Terrorgefahr weiterhin auch hoch ist?
Ja, dass man sich einfach noch nicht sicher fühlen kann, auch wenn die Taliban immer wieder behaupten, Afghanistan sei jetzt viel sicherer geworden. Viel sicherer, ja, im Vergleich zu vorher, aber immer noch kein sicheres Land. Man geht raus und die Angst hat ein bisschen abgenommen, aber ich meine, ich habe das selber erlebt. Bei meinem letzten Besuch Anfang des Jahres in Kabul, da war ich an einem Dienstag um 13 Uhr in einem Ministerium. Hm. Um dieselbe Zeit am nächsten Tag gab es genau da, wo ich ins Ministerium reingegangen bin, am Eingang einen Selbstmordanschlag eines IS-Attentäters mit 7 Toten. Hm. Das heißt, man ist da immer noch nicht sicher. Und gerade in Kabul, gerade wenn man in der Nähe von Behörden ist oder so, ist das richtig gefährlich manchmal.
Gibt es da eine Hoffnung auf Besserung? Wird das bekämpft?
Ja, also was den IS anbelangt, der wird bekämpft von den Taliban. Die sind ja verfeindet mit dem IS. Aber es gibt immer wieder Leute, die von den Taliban zum IS wechseln. Und die Leute, die stellen eine große Gefahr dar. Und je schlechter es den Leuten, den Menschen in Afghanistan geht, desto mehr gehen auch von den Taliban weg. Und desto größer ist auch die Gefahr, dass der IS damit noch stärker wird. Also die Gefahr ist keinesfalls gebannt und es kann noch deutlich schlechter werden wieder in Afghanistan.
Sagt Peter Hornung. Mit ihm habe ich über die nach wie vor hohe Bedrohung durch Terror in Afghanistan gesprochen. Heute am Internationalen Gedenktag für die Opfer von Terrorismus. Peter, ich danke dir sehr für deine Zeit und fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.